Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit dem Lied Jesu geh voran im Gesangbuch die Nummer 391. Der Text stammt von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, 1721 datiert oder 1725 oder London 1753 und er wurde nochmal bearbeitet von Christian Gregor 1778. Melodie Adam Trese 1698 und es ist vorgeschlagen als Wochenlied für den Sonntag Oculi, dem dritten Sonntag in der Passionszeit. Neben dem schönen Lied Kreuz, auf das ich schaue, was wir hier in dieser Runde ja schon besprochen haben. Herzlich willkommen, Martina Hagt ist mein Name, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen.
Und ich bin Katrin Mette, Pfarrerin aus Sachsen. Irgendwie ist das ein zackiges Lied. Und das ist doch bemerkenswert, weil sein Schöpfer, der Zinzendorf, ja nicht gerade für zackige, sondern eher so für verspielte, mystisch angehauchte Texte bekannt ist. Wo kommt der Eindruck des Zackigen her, habe ich mir überlegt. Und ich bin darauf gekommen, das ist so knapp formuliert. Ja, wir haben ganz viele kurze Worte. Das Reimschema ist A, A, B, B, C, C. Die beiden ersten und die beiden letzten Zeilen haben nur knappe 5 Silben. Mir ist gleich gar kein anderes Kirchenlied eingefallen mit so wenig Silben pro Zeile. Und es gibt so bestimmte Begriffe im Liedtext, die machen etwas mit mir. Also ich sag mal die Worte getreulich, Vaterland, hart, feste stehen, ordnen. Da zieht vor meinem inneren Auge eine Kompanie von Christussoldaten vorbei.
Christussoldaten.
Ich würde auch denken, das ist das Lied einer ganz bestimmten Generation. Ich sag mal so Jubelkonfirmation Diamant aufwärts. Und wenn ich eine Jubelkonfirmationsgottesdienst gestalten und leiten würde, dann wäre das auch ein Lied, das ich dafür auswählen würde. Ja, aber für so einen normalen Gottesdienst.
Ich merke schon, du hast kleine Widerstände oder Vorbehalte, würde ich mal sagen.
Wie geht's dir?
Ich hänge noch an dem Begriff zackig, den du eingeführt hast. Ich finde das ein bisschen lustig, wie du dich da ausdrückst, aber ich finde es auch zutreffend. Vor meinem geistigen Auge erscheinen bei diesem Lied, wenn ich den Text wahrnehme, wirklich auch so Bilder, die militärisch geprägt sind. Übrigens hatten wir das ja beim Wochenlieder-Podcast schon mal als Gesprächspunkt bei dem Lied Zieh an mit Macht, du Arm des Herrn, erinnerst du dich? Da gab es ja wirklich Formulierungen, die aus dem militärischen Kontext genommen sind. Allerdings, wenn ich ganz genau hinschaue jetzt in den Text, habe ich gar keine solchen Worte, Begriffe, wo ich sagen könnte, das sind direkte militärische Metaphern. Trotzdem entsteht so ein Bild, bei mir und bei dir und irgendwie entsteht das so subtil.
Ja, du, ich habe mir überlegt, woran das liegt, ne? Und du hast recht, das sind jetzt gar keine Metaphern, wo man denkt, na, die kommen aus dieser Militärwelt. Aber es fallen doch Begriffe, die zumindest sekundär in der Kriegspropaganda benutzt wurden. Also zum Beispiel so ein Begriff wie Vaterland, ne? Hier im Lied ist das himmlische Vaterland gemeint. Aber der Begriff Vaterland, ich habe das nochmal nachgeguckt, war ja ab dem Ende des 18. Jahrhunderts so ein starker Begriff des aufkommenden Nationalismus. Und so jemand wie Friedrich Wilhelm III., der hat zum Beispiel 1813 für das von ihm gestiftete Landwehrkreuz die Parole benutzt: mit Gott für König und Vaterland. Mhm, ne? Das war so dieses Landwehrkreuz, das wurde auf die Mützen der preußischen Landwehrsoldaten genäht.
Aber das hat ja eigentlich nichts mit unserem Lied, nee, Jesu geh voran, zu tun.
Ich denke, das ist eher sozusagen kein Problem, was das Lied selber schon im Blick haben konnte. Aber in dem Assoziationsraum, dass das Lied eröffnet, ne, da fügen sich diese Begriffe ein, die sozusagen vielleicht in der Wirkungsgeschichte des Liedes oder in der Geschichte, die nach dem Lied spielt, kommen, dann so benutzt wurden. Ja. Und deswegen haben wir diesen Eindruck, dass es so ein militärisches Lied irgendwie ist.
Also interessant finde ich vor allen Dingen auch, dass ich denselben Eindruck habe. Wir sind jetzt beide so um die 50.
Die eine mehr, die andere weniger.
Vielleicht, das wäre jetzt interessant, meine Tochter zu fragen oder meine Mutter. Ja. Also du weißt ja, ich arbeite in der Gesangbuchkommission mit, wo ja die Lieder angeschaut werden, die das neue evangelische Gesangbuch hinein sollen. Und da gibt es ja viele Prozesse, Gesprächsprozesse zur Sprachsensibilität. Da geht es nicht bloß um militärische oder gewaltverherrlichende Metaphern, sondern da geht es natürlich auch um andere Begriffe, die diskriminierend oder ausgrenzend sind. Auch zu Fragen zu Rollenbildern und Geschlechterbildern in den Texten und ja, koloniale Sprache oder Weltbilder. Ich weiß nicht ganz genau, wie man damit richtig umgeht. Ich glaube, es gibt auch kein richtig oder falsch, aber es ist wichtig, sich über diese Wahrnehmung auszutauschen.
Auch ob man einem Lied vielleicht manchmal Unrecht tut.
Ja, ne? Und auch ob dieser Kontext, den du beschrieben hast, die Interpretation, die Bilder, die entstehen, einfach nach dem Lied gekommen sind, gar nicht in der Intention des Autors waren,
ja,
oder sein konnten.
Genau, aber trotzdem, man müsste vielleicht noch mal gucken, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht gefunden, wie das Lied auch rezipiert worden ist. Ob das zum Beispiel im Nationalsozialismus oder auch im Ersten Weltkrieg eine große Rolle gespielt hat. Das wäre ja mal interessant.
Ja, ne? Wurde ein Lied missbraucht?
Ja. Und was macht das
mit uns? Was macht das mit dem Lied?
Das Problem haben wir bei Großer Gott, wir loben dich ganz genauso. Ne? Das war ja eins der Lieblingslieder der Nazis. Die haben auch den Text verändert und das singen wir trotzdem fröhlich weiter. Also du hast, ich finde auch, man muss das in der angemessenen Komplexität betrachten, das Ganze, diese ganze Frage.
Lass uns mal zu dem Thema auch auf das Gesamtpaket Lied gucken. Also ich meine jetzt nicht bloß den Text, weil den greifen wir natürlich gerne zuerst auf, weil er oft griffiger zu beschreiben ist, was passiert da als eine Melodie, sondern wir gucken mal nur auf diese Melodie und da nehme ich wahr, dass sich doch unsere Hörgewohnheiten und Wünsche in den letzten Jahren sehr geändert haben. Also Karl Christian Tust beschreibt in seinen tollen Büchern zu den Liedern des evangelischen Gesangbuchs, dass er denkt, dass dieses Lied besonders gut in Kindergottesdiensten bei Konfirmation und Trauung gesungen werden kann. Das würde ich heute ganz anders beschreiben. Im Kindergottesdienst heute, da werden Lieder mit mehr rhythmischen Impulsen, mit Refrainform, mit Singversen, mit wenig Text, viel Wiederholung, auch Mehrsprachigkeit und mit Beteiligungsmöglichkeiten, also Bewegung. Und ganz wichtig, die Melodien müssen irgendwie eine atmosphärische Wirkung haben. Das hat dieses schlichte, kurze und volkslieblichhafte Lied in seiner Melodie eigentlich gar nicht für mich. Es wirkt wie ein Kinderlied aus anderen Zeiten, wenn ich es als Kinderlied beschreiben würde, ja. Also auch von daher ist dieses Gefühl ein bisschen, es ist aus der Zeit gefallen bei uns.
Ja, du hast recht. Wir steigen ein bisschen tiefer ein. Wir fangen an, nach unseren Assoziationen uns die Liedgeschichte ein bisschen genauer anzuschauen. Die ist durchaus komplex und verworren. Grundlage dieses Liedes sind nämlich gleich zwei Lieder Zinzendorfs, die er in jungen Jahren gedichtet hat. Zum einen geht es um das Lied mit dem Namen Seelenbräutigam. Das ist ein Jesuslied. Also Seelenbräutigam klingt doch viel mehr nach Zinzendorf als ne, Jesusgeboren. Ja. Hm. Und das hat er der Gräfin Sophie Christiane von Brandenburg-Bayreuth-Kulmbach gewidmet. Hm. Und dieses Lied, Seelenbräutigam, das hatte auch schon eine Vorlage. Es gab nämlich ein Lied von Adam Drese, zu dem wir heute ja noch kommen. Das stand im Freilinghausischen Gesangbuch und ging so, Martina, ich bitte dich mal, die erste Strophe vorzulesen von diesem Lied von Adam Drese.
Seelenbräutigam, Jesu Gotteslamm, habe Dank für deine Liebe, die mich zieht aus reinem Triebe von der Sündenschlamm, Jesu Gotteslamm.
Und jetzt gucken wir mal, was Zinzendorf gedichtet hat, sozusagen inspiriert von diesem Lied von Adam Drese. Der hat gedichtet, Seelenbräutigam, o du Gotteslamm, prüfe Jesu meine Sinnen, höre, was sie doch beginnen, ist ihr Wollen rein, ei, so lass es sein. Das Lied von Zinzendorf, dieses Seelenbräutigamslied, hatte ursprünglich 11 Strophen. Und einige dieser Strophen hat Zinzendorf im sogenannten Londoner Gesangbuch veröffentlicht. Gesangbücher sind dein Metier, liebe Martina. Was ist das Londoner Gesangbuch?
Das Londoner Gesangbuch, 1753 herausgegeben, ist eine der bedeutendsten Liedersammlung der Herrnhuter Brüdergemeine und wurde von Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf veröffentlicht. Zinzendorf verbrachte zwischen 1749 und 1755 mehrere Jahre in England und versuchte dort die Herrnhuter Brüdergemeinde weiter auszubreiten und erlebte eine große Offenheit in London für seine neuen theologischen Gedanken, insbesondere unter methodistischen Christen. Und da Lieder eine super Idee sind, um die Lehren weiterzugeben, da hat er sich diese zu eigen gemacht und stellt einfach ein Gesangbuch mit Liedern in Englisch und Deutsch zusammen. Da waren über 800 Lieder drin, einige Dichtungen Zinzendorfs, aber auch Übersetzungen aus Gesangbüchern anderer pietistischer Autoren wie August Hermann Franke, du weißt, alle, Johann, Johann Frank, John Wesley und Park Erhardt.
So viel zum Londoner Gesangbuch. Und wir kamen drauf, weil Zinzendorf eben eine gekürzte Fassung seines Seelenbräutigams in diesem Gesangbuch veröffentlicht hat. Und da hat er die Strophe mit dem Seelenbräutigam, nur interessanterweise, die ich gerade vorgelesen habe, weggelassen. Jetzt beginnt das Lied mit einer anderen Strophe, mit folgenden Worten. Jesu süße Lust aus der Liebesbrust, nimm mich ein in deine Stille, ein Genuss aus deiner Fülle, mach mich seliger als ein Wollustmeer. Das klingt genauso, wie man sich Zinzendorf vorstellt für unsere Ohren.
Also ein bisschen zu viel des Guten.
Definitiv. Und in der Fassung, die Zinzendorf dem Lied Seelenbräutigam in dem Londoner Gesangbuch gegeben hat, lautet die dritte Strophe.
Jesu, geh voran nach der Lebensbahn, und ich will mich nicht verweilen, ohne Rast dir nachzueilen. Nimm mich bei der Hand, Weg zum Vaterland.
Wir sind uns ein bisschen unsicher, ob es Weg zum Vaterland
oder weg zum Vaterland.
Wissen wir nicht genau, wird ja gleich geschrieben im Grunde. Ne? Auf alle Fälle, das kennen wir. Ne? Also hier die Strophe 3 vom Seelenbräutigam im Londoner Gesangbuch, die kommt uns bekannt vor. Das war jetzt alles zu dem Thema, Zinzendorf hat 2 Lieder benutzt. Oder sagen wir es mal so, Jesu, geh voran basiert auf 2 Liedern. Das erste war der Seelenbräutigam, dem haben wir uns jetzt gerade gewidmet. Lied Nummer 2, das eine Rolle spielt, heißt Glanz der Ewigkeit. Und das hat Zinzendorf für seine Mutter 1721 gedichtet. Ist das nicht ein lieber Sohn? Und jetzt kommen die beiden zusammen, ne? Christian Gregor hat aus dem Lied Seelenbräutigam in der Fassung des Londoner Gesangbuchs einige Strophen ausgewählt, umgestellt und sie auch bearbeitet. Und er hat eine Strophe aus dem Lied Glanz der Ewigkeit eingefügt und fertig war Jesu, geh voran. Und das finden wir in der jetzigen Fassung in einem Gesangbuch von Christian Gregor aus dem Jahre 1778. Dieses Gesangbuch läuft unter dem Titel Gesangbuch zum Gebrauch der evangelischen Brüdergemeine und gehört geografisch nach Barbie, was heute in Sachsen-Anhalt liegt. Jetzt haben die ganze Zeit schon so biografische Dinge ein bisschen eine Rolle gespielt. Jetzt führen wir das nochmal zusammen und sammeln das. Also wir liefern jetzt mal um die biografischen Daten nach. Zu Zinzendorf, zu Christian Gregor und zu Adam Drese, der ja nicht nur den textlichen Ausgangspunkt des Liedes bildet, sondern auch die Melodie geschaffen hat. Und wir fangen mal an mit dem zuletzt genannten, also mit Adam Drese.
Adam Drese wurde 1620 vermutlich in Thüringen geboren. Und über seine Kindheit und musikalische Ausbildung ist wenig bekannt. Es findet sich aber ein Eintrag, dass er 1643 oder ab 1643 als Domkapellangehöriger in Meersburg tätig war und belegt es auch, dass er dann ab 1652 als Hofkapellmeister in Weimar tätig wurde und 1667 als beim Hause Weimar wohl emeritierter Diener, Zitat, entlassen wurde. Nach und neben Weimar war er auch Kapellmeister und Kammersekretär am Herzogshof zu Jena, später verpflichtet und 1669 als Amtsverwalter von Jena und Burgau vereidigt, später auch Kapellmeister und Kammersekretär am Schwarzburgischen Hofe zu Arnstadt, genauer ab 1683. Ja, dort stand Drese mit den Arnstädter Bachs und vermutlich auch mit Johann Sebastian Bach in persönlicher Verbindung. Er hatte Kontakt mit bedeutenden Zeitgenossen, also Heinrich Schütz, Georg Neumark, der war nämlich damals Bibliothekar und Hofpoet am Weimarer Hof, und auch mit Johann Rosenmüller. Das sind alles Namen, die schon mit unseren Liedern aufgetaucht
Neumark.
Sind.
Genau. Den kenne ich. Woher kenne ich den? Der hat ein ganz bekanntes Lied geschrieben. Wer nur den lieben Gott lässt walten.
Drese selber musikalisch unterwegs verfasste eine Erbauungsschrift 1680. Also angerührt hat ihn Martin Luthers Vorrede zum Römerbrief und die Schriften Philipp Jakob Speners. Und er sagt das so selber, er wurde pietistisch erweckt. Ja, und also diese Schrift, die hat ihn auch bekannt gemacht, diese Erbauungsschrift. Und er hat aber daneben auch wirklich kompositorisch viel gearbeitet. Seine erste Schaffensphase, die war geprägt von weltlichen Kompositionen, von Intraden, Suiten, musikdramatische Werke. Also das war die Weimarer und Jenaer Zeit. Und später nach seinem Erweckungserlebnis hat er sich eigentlich vorwiegend der geistlichen Musik zugewandt. Und natürlich war er wirklich im Austausch mit anderen pietistischen, prägenden Persönlichkeiten seiner Zeit. Unter anderem auch mit schon erwähnt, Philipp Jakob Spener.
Zu Zinzendorf, über den gäbe es viel zu sagen. Ich halte mich heute relativ kurz. Also wir reden über Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf. Der wurde 1700 in Dresden geboren. Er hat seine Kindheit in Großhennersdorf verbracht bei seiner frommen Großmutter Henriette Katharina von Gersdorf. Und dort hat er eine Form des Pietismus erlebt, die man eben dem von dir schon erwähnten Philipp Jakob Spener zuordnet. Und diese Form besteht ganz einfach gesprochen darin, dass Spener sehr daran interessiert war, dass sich die Christen jenseits des Gottesdienstes treffen in Kleingruppen, Hauskreise im Grunde. Der Spener hat das nicht ganz erfunden, aber der hat das auf alle Fälle gefördert, ja, diese Form, seinen christlichen Glauben zu leben. Und so einen Gemeinschaftspietismus hat eben der Zinzendorf bei seiner Oma kennengelernt. Er ist dann nach Halle gegangen, in das Pädagogium der Frankischen Stiftung, und wurde dort mit einer weiteren Strömung des Pietismus vertraut und auch durch diese Strömung geprägt, einem Pietismus, der mit dem Namen August Hermann Franke verknüpft ist. Das ist nun ein Pietismus, der so ein bisschen anders gelagert ist als der von Spener und der Oma von Zinzendorf. Man spricht auch vom hallischen Bekehrungs- und Heiligungspietismus. Das war also quasi eine ernste Ausprägung des Pietismus. Und man muss sagen, für Zinzendorf war das eigentlich ein bisschen zu ernst. Mhm. Na, der war eher wohl so ein heiteres, geselliges Naturell. Der Zinzendorf hat dann erstmal studiert, unter anderem Rechtswissenschaft an der Universität Wittenberg. Er hat die Niederlande und Frankreich bereist und schloss dort Freundschaften mit Menschen anderer Konfessionen. Er hat also auf seiner Reise die Möglichkeit erlebt, einer die Konfessionen übergreifenden Einheit unter Christen. Ja? Das hat er da kennengelernt und das hat ihn auch sehr geprägt, auch für sein späteres Leben. Er war dann eine Weile Hof- und Justizrat in Diensten August des Starken in Dresden. Und jetzt überspringe ich ein paar Dinge und komme auf das Wirkungsfeld zu sprechen, das man vor allem mit Zinzendorf verbindet, nämlich die Herrnhuter Brüdergemeine. Wie kam das? Zinzendorf hat von seiner Großmutter das Gut Bertelsdorf in der Nähe von Zittau erworben, um dort eine Familie zu gründen, und zwar mit seiner Ehefrau, der Erdmute Dorothea Gräfin Reuß Ebersdorf. Und dort auf diesem Gut Bertelsdorf nahm er böhmische und mährische Glaubensflüchtlinge auf. Die flohen als Reformierte aus dem katholischen Österreich. Zinzendorf wies ihnen Land zur Besiedlung an, und zwar den Hutberg bei Bertelsdorf. Und für den Ort wurde bald der symbolische Name Herrnhut üblich. Es kamen dann immer mehr Menschen und Glaubensemigranten nach Herrnhut. Und Zinzendorf gelang das Kunststück, eine ökumenische Gemeinschaft aus Menschen mit ganz unterschiedlichem sprachlichem und konfessionellem Hintergrund zu bilden. Eine quasi ökumenische Freikirche mit Laienämtern für Männer und Frauen. Ja, es gab gemeinsame Singebetstunden. Es war insgesamt so eine heitere Erlösungs- und Heilandsfrömmigkeit und natürlich auch eine missionarische Bewegung. Dafür ist ja Herrnhut auch bekannt. Zu Zinzendorf ist noch zu sagen, dass er aufgrund seiner Einstellung und seiner Arbeit aus Sachsen ausgewiesen wurde und daraufhin mit einem Teil seiner Gemeinde eine Weile im hessischen Wetterau lebte. Er reiste nach Amerika und Indien und durfte dann auch später wieder nach Sachsen zurückkehren. Er hat nach dem Tod seiner ersten Frau Erdmute ein zweites Mal geheiratet. Er hatte viele Kinder, von denen aber nur ein Sohn das Erwachsenenalter erreichte. Und er hat gedichtet wohl 2000 Lieder, von denen zumindest einige auch heute noch in der evangelischen Kirche in Gebrauch sind, wenn auch in überarbeiteten Fassungen. Also zum Beispiel Herr, dein Wort, die edle Gabe, oder das Lied Herz und Herz vereint zusammen, oder eben unser Jesu geh voran. Die letzten Lebensjahre hat dann Zinzendorf wieder in Herrnhut verbracht und ist auch dort gestorben. Das zu Zinzendorf. Martina, was muss man eigentlich über Christian Gregor wissen, der ja das Lied in die uns heute geläufige Fassung gebracht hat?
Ja, wenn berühmte Persönlichkeiten sterben oder viel gewirkt haben, braucht es immer Leute, die den Nachlass ordentlich schön sortieren, vielleicht auch was veröffentlichen. Christian Gregor hat sich da ohne Frage im Hinblick auf unseren Grafen von Zinzendorf Lorbeeren verdient. 1723 wurde er geboren in Diersdorf in Schlesien und ist 1801 in Bertelsdorf bei Herrnhut gestorben. Also er hat dort mitgelebt, gehörte zur Herrnhuter Brüdergemeine und er wirkte außer als Lehrer in dem damaligen Zinzendorfschen Adelspädagogium in Herrnhut und anderen Brüdergemeinen als Organist, Musikdirektor und bisweilen hat er auch die Finanzen sortiert. 1789 wurde er zum Bischof ordiniert und über die Grenzen hinaus ist seine Bedeutung als Ordner und Herausgeber des ersten nachzinzendorfschen Gesangbuchs zu bewerten.
Also über die Grenzen der Brüdergemeine hinaus.
Über die Grenzen der Brüdergemeine hinaus. 1775 gab er das neue herrnhutische Gesangbuch heraus und redigierte dabei manchmal sehr vorsichtig und sensibel die zahlreichen Zinzendorf-Lieder für den gottesdienstlichen Gebrauch. Ja, 1784 lieferte er dazu das erste gedruckte Choralbuch der Brüdergemeine.
Das ist so einer in der zweiten Reihe, ohne den es aber nicht
der
geht.
Der ist nicht,
ne?
Gegangen. Hm.
Zum Text, der ist im Grunde relativ schlicht. Und in jeder Strophe ist so das Dasein eines einzelnen Menschen als ein Weg vorgestellt. Das kann man auch an den Begriffen einfach ganz gut ablesen, die vorkommen. Ne? In Strophe 1 ist von der Lebensbahn die Rede, vom Weg. In Strophe 2 soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Jetzt kommt's, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. In Strophe 4 ist vom Gang und Lauf die Rede. Martina, vielleicht liest du die mal schnell vor.
Ordne unseren Gang, Jesu lebenslang, führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege.
Ja. Tu uns nach dem Lauf deine Türe auf, geht's weiter, ne? Also Lauf, Gang, Wege, das sind alles wieder solche Bilder. Die zeigen hier, ist der Dasein als Weg vorgestellt. Und auf diesem Weg ist Jesus dabei. Einmal geht er voran in Strophe 1, dann ist er das Ziel, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir, sagt Strophe 2. In Strophe 4 ist er wieder als Wanderleiter vorgestellt, ja, der die Gehenden führt. Und in Strophe 4 ist er dann auch derjenige, der die Tür aufmacht am Ende des Wegs. Und wenn man sich das bewusst macht, kann man schon fragen, geht es hier eigentlich um Nachfolge? Wie komme ich auf die Frage? Erstens steht unser Lied in der Gesangbuchabteilung Umkehr und Nachfolge. Mhm. Und es ist ja auch dem Sonntag Okkuli zugeordnet. Und der hat auch das Thema Nachfolge. Mhm. Ne? Aber die Frage ist, geht es hier wirklich um Nachfolge? Also darum, eine Jüngerin Jesu zu werden, die Ethik Jesu zu übernehmen, Leid auf sich zu nehmen um Jesu Willen? Oder handelt das Lied nicht davon, einfach sein Dasein zu bestehen, ja, im Leben klarzukommen, die Hoffnung nicht zu verlieren, mit Kummer und persönlichem Leid umzugehen? Ich finde die Frage berechtigt. Nicht ohne Grund stand das Lied in manch anderem Gesangbuch, auch nicht in der Abteilung Nachfolge, sondern in der Abteilung Beruf und Haus. Ja, es geht, denke ich, in dem Lied, wenn man so will, um das ganz normale Leben, bei dem Jesus dabei sein soll. Einen schönen zusammenfassenden Satz über das Lied habe ich noch gefunden und der geht so, dass in jeder einzelnen Strophe dieses Liedes der oder die Singende das ganze Leben und dessen Ziel in den Blick nimmt und dass das Lebensziel, nämlich Jesus, in jeder Strophe neu aufleuchtet.
Das ist irgendwie sehr klar und sehr einfach zu begreifen, ne? Die Bilder zu sehen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt mal mir die Melodie anschaue, da ist es nicht anders. Die Melodie ist auch sehr schlicht angelegt, schnell abzugreifen. Wir haben ein fröhliches F-Dur. Es gibt kleine, sich wiederholende oder sequenzierende melodische Elemente. Also das heißt nicht ganz gleich wiederholt, sondern ein bisschen in der Lage verändert. Und mit denen wird gespielt. Und bestimmend ist es, fand ich sehr aufregend, als ich das entdeckt habe, dass wirklich dieses Lied mit kleinsten Tonschritten auskommt und wirklich fast ausschließlich. Es besteht nur aus Sekundenschritten. Das ist also, wenn du dir so eine Treppe vorstellst von Tonschritten nach oben, 8 Stufen, ist es wirklich immer von einer zur nächsten Stufe hüpfen, nicht eine Stufe überspringen.
Das passt doch irgendwie zu diesem Charakter als Weglied. Ne?
Stimmt. Also du musst nicht hüpfen, genau. Du läufst Schritt für Schritt.
Oder springst nicht über Riesenabgründe, sondern es geht so Schritt für Schritt vorwärts. Mhm.
Und ich habe das mal durchgezählt. Es sind also 36 Töne. Da haben wir also 35 Tonzwischenräume. Und 32 sind mit Sekundenschritten gefüllt. Gut, wir haben noch paar Raststätten, paar Pausen dazwischen. Ne? Immer so am Zeilenende holt mehr Luft und da ist eine Pause. Da gibt es mal einen Terzsprung und es gibt mal Tonwiederholung, aber eigentlich nur zwei. Lustig. Das ist, ich finde, das ist total simpel.
Ja.
Und dann, jetzt guck mal auf die Rhythmisierung. Da kommt das Lied ja auch mit ganz wenig aus. Es gibt keinen Punkt oder irgendwas Kompliziertes. Es gibt Achtelnoten, es gibt Viertelnoten.
Und Halben.
Und die Halben immer schön am Ende vor der Pause, bevor man Rast macht. Und dann gibt's noch was eine Wiederholung ist, wo ich das Gefühl habe, ach, das ist mir schon vertraut, nämlich für uns an der Hand die letzte Zeile mit dem Beginn, die letzte Zeile wiederholt sich, die ist dasselbe, trägt dieselbe Melodie wie die erste. Für Jesu geh voran, auf der Lebensbahn ist dieselbe Melodie wie am Schluss. Für uns an der Hand bis ins Vaterland.
Bemerkenswert, ja. Das war mir noch nicht aufgefallen.
Wenn ich das Lied jetzt harmonisiere, also wenn ich es in der Orgel spiele, spiele ich ja nicht bloß einen Ton, sondern ich habe meinetwegen zwei oder drei oder vier Töne gleichzeitig. Dann entsteht so eine Harmonie, dann ist das super einfach, weil ich komme eigentlich mit drei Harmonien aus, kann das ganze Lied begleiten. Ja, und dann gibt es auch von daher keine Schwierigkeiten, wie der Text sich zu der Melodie dazuordnet, weil jede Silbe hat einen Ton. Nicht mal ein kleiner Bindebogen oder irgendwo wäre mal was anders oder es wäre eine Stolperstelle, weil sich mal eine Textbetonung nicht ganz mit den Melodiebetonungen trifft. Nein, alles in Ordnung. Es gibt keine Aufreger bei dieser Melodie. Es ist fast schon
langweilig.
Simpel. Und jetzt kommt die Gefahr. Simpel heißt, es greift sich auch schnell ab und nach vier Strophen hast du genug.
Ja, es hat Gott sei Dank nur vier Strophen. Ne? Stell dir vor, es hätte 12.
Also ich will nochmal sagen, das ist eine absolute Chance, sowas Einfaches zu haben, was keine Hürden für Beteiligung herstellt. Es ist aber auch eine Gefahr. Aber wir müssen ja nicht 17 Strophen singen von dem Lied. Was kann man mit diesem Lied zur Gestaltung, in der Gestaltung eines Gottesdienstes machen, tun, verwenden, sich ausdenken? Also eine Idee hat Christa Kirschbaum, die möchte ich hier mal aufrufen. Die hat gesagt, mach doch aus dem Lied einen Tanz, einen Lebenstanz. Christa Kirschbaum war Landeskirchenmusikdirektorin in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Grüße gehen raus.
Gast in unserem Podcast bereits und sie schlägt vor, Schritt, 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 wiegen, wiegen, wiegen. Und so würde man Vers für Vers, Zeile für Zeile tanzen und sozusagen wortwörtlich die Lebensbahn abschreiten. Und das ein bisschen schwungvoll, weil es passiert zur Musik und auch nicht planlos, denn da hat man immer wieder wiederholende Tanzschritte. Ja, wir stellen mal den Link dazu in die Shownotes zu dieser kleinen Tanzanleitung.
Martina, du weißt, ich habe es nicht so mit dem Gemeindetanzen in der Kirche. Aber ich würde jedenfalls davon abraten, das Zackige des Liedes noch musikalisch zu unterstreichen. Das Christa Kirschbaum schlägt ja auch sozusagen was vor, was diesem Zackigen total entgegen ist. Und das kann ich unterstützen, vielleicht ohne Tanz, aber für mich ist das zum Beispiel kein Posaunenchorlied.
Was hast du für eine Vorstellung von Posaunenchören?
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Also Posaunenchöre können auch ganz sanft spielen, aber ich weiß schon, was du meinst, nicht sowas Heroisches draus machen.
Ja, genau, so ein Militärkapellenmäßig.
Sowas drauflegen. Mhm.
Aber ja, ich entschuldige mich bei den Bläserinnen und Bläsern, bei den Posaunenchören unserer Republik, das sollte nicht abwerten.